Rückenschmerzen, das ist bekannt, sind eine Volkskrankheit. Doch das Wissen darüber ist begrenzt. Viele Fragen, wenig Antworten. Rückenschmerzen verstehen, Rückenschmerzen beheben. Professor Dr. Christian Wojciechowski, Neurochirurg und Wirbelsäulenexperte, erklärt einfach und verständlich das Wie und Warum.
Guten Tag, guten Abend oder auch gute Nacht. Je nachdem, wo Sie sind und zu welcher Tag- oder Nachtzeit Sie unseren Podcast hören, willkommen zurück. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele Menschen betrifft, die Rückenprobleme haben, die vielleicht schon mal an einem Bandscheibenvorfall operiert worden sind. Wie komme ich wieder zurück in Bewegung? Wie komme ich wieder zurück in den Sport? Und welche Rolle spielt dabei das Fitnessstudio? Ich habe schon letztens ein Interview zu diesem Thema gegeben im Tagesspiegel. Und da war ich derjenige, der entsprechend auf die Fragen antworten musste. Und heute drehe ich den Spieß um und habe mir einen Gast eingeladen. Und dieser Gast ist ein spezieller, es ist nämlich meine Tochter Lea. Und Lea ist Sportwissenschaftlerin, sie hat also Sportwissenschaft studiert, sie ist aber auch Fitnesstrainerin und hat in ihrer Jugend Schwimmen als Leistungssport betrieben. Das heißt, Lea ist nicht nur Theoretikerin, sondern auch praktizierende Sportlerin. Sie läuft auch und wir haben auch schon viele Halbmarathons gemeinsam absolviert und inzwischen ist sie auch schneller als ich. Und wir werden demnächst auch einen Triathlon gemeinsam machen und da ist natürlich klar, wer als Erster aus dem Wasser rauskommt. Naja, also heute Lea, diejenige, die Fragen zum Thema Sport nach einer Bandscheibenoperation beziehungsweise nach Rückenschmerzen. Die Frage ist, wie komme ich wieder zurück zu meinem Leistungsniveau? Wie oder wann kann ich wieder an Wettkämpfen teilnehmen?
Danke dir, Papa, für deine netten und vor allem einführenden Worte. Ich freue mich sehr, heute mit dabei zu sein. Und das ist tatsächlich ein Thema, das mich schon seit längerem begeistert und auch beschäftigt, weil man als Trainerin ja doch immer sieht, wie sehr Bewegung das Leben dieser Menschen wieder verändern kann. Und wir haben ja auch schon viel darüber gesprochen und ich finde es auch schön, dass wir das heute gemeinsam in einem Podcast machen dürfen, den Zuhörern nahebringen können, was hinter dieser Situation steckt.
Ja, sehr schön. Dann steigen wir gleich ein und als erstes ist natürlich die wichtige Frage, ein Patient oder ein Sportler kommt zu dir, also ins Fitnessstudio. Er hatte einen Bandscheibenvorfall an der Lendenwirbelsäule und war vielleicht schon mehrere Wochen ärztliche Behandlung. Vielleicht ist er auch schon operiert worden. Also er kommt jetzt zu dir, will wieder einsteigen. Und ja, wie gehst du damit um? Also was passiert, wenn er dann kommt und sagt, ja, ich habe jetzt einen Bandscheibenvorfall gehabt und jetzt will ich wieder ins Fitnessstudio einsteigen. Was machst du als Erstes?
Ja, also als allererstes kommt das Gespräch, ein sehr ausführliches vor allem. Das ist dann ein Eingangsgespräch und da wird eigentlich die Krankengeschichte einmal gemeinsam aufgearbeitet.
Und was fragst du da ganz genau?
Ich frage nach dem zeitlichen Verlauf, also wie ist es passiert, wie lange ist der Vorfall her? Bestanden oder bestehen noch neurologische Ausfälle, Lähmungen oder Taubheitsgefühle? Dann frage ich, ob der Betreffende auch eine Operation gehabt hat oder eine Spritzentherapie oder nur mit Physiotherapie behandelt wurde oder Medikamenten. Und dann vor allem, was ist das Ergebnis der Behandlung? Hat es gut funktioniert? Vor allem, was hat gut funktioniert? Sind die Schmerzen weggegangen oder immer noch vorhanden? Gibt es akute Beschwerden, Schmerzen in der Ruhe oder auch bei bestimmten Bewegungen? Kann der Mensch durchschlafen? Hat er oder kann er längere Strecken gehen? Kann er sitzen, ohne dass die Beschwerden zunehmen? Oder bestehen immer noch neurologische Ausfälle? Ich frage selbstverständlich nach den ärztlichen Berichten oder ob es bildgebende Befunde gibt, wie zum Beispiel ein MRT und was darin dann genau beschrieben wird. Und das klingt erstmal nach viel, aber das Gespräch dauert in der Regel nur um die 20 Minuten. Und das ist erstmal Grundlage für alles, was wir brauchen und was danach kommt, wie das Training dann gestaltet wird.
Das klingt aber schon sehr ausführlich, muss ich sagen. Ja, also viele denken vielleicht, oh, wo bin ich jetzt hier gelandet? Eigentlich wollte ich nicht zum Arzt, sondern ich wollte zu einem Fitnesstrainer. Warum befragst du den so ausführlich?
Naja, weil man ohne diese Information möglicherweise Schaden anrichten könnte. Also ein Bandscheibenvorfall ist keine harmlose Sache. Die Bandscheibe hat einen Faserring außen, der gerissen ist und das weiche Innenmaterial ist herausgetreten und hat auf Nervenwurzel gedrückt. Und wenn diese akute Phase vorbei ist, ist das umliegende Gewebe oft noch empfindlich und bestimmte Muskeln sind abgeschwächt, andere verspannt und verkürzt als Schutzreaktion. Und wenn ich jetzt einen Patienten direkt an die Beinpresse setze oder ihn Kniebeugen mit Gewicht machen lasse, ohne zu wissen, in welchem Zustand seine Wirbelsäule eigentlich ist, dann kann man die Situation deutlich verschlimmern und das ist dann in meiner Verantwortung als Trainer und das nehme ich dann auch sehr ernst.
Ja, das finde ich gut. Na, das ist schon wirklich sehr wichtig, dass man eben halt auch als Trainer natürlich sich, sag mal, ein Bild macht vom Patienten. Was hat er noch für Beschwerden? Was kann ich ihm zumuten? Und natürlich Risiken vermeidet, weil das würde natürlich den Patienten verunsichern und der ist dann sicherlich, fühlt sich sicherlich gut aufgehoben. Na, wenn du den so, sagen wir mal, ausführlich befragt hast, untersuchst du ihn auch so ein bisschen? Und vor allem was?
Ja, auf jeden Fall. Ich möchte aber auch ganz klar sagen, dass wir als Fitnesstrainer keine medizinische Diagnostik machen. Das ist Aufgabe des Arztes. Was ich mache, ist mehr eine funktionelle Bewegungsanalyse. Ich schaue mir also an, wie der Mensch steht, wie er geht, wie er sich bückt, wie er sich aufrichtet. Und ich schaue, ob er ein Hohlkreuz hat oder eher einen flachen Rücken. Ich prüfe die Beweglichkeit der Hüfte, weil ein Hüftdefizit auch oft auf die Lendenwirbelsäule übertragen wird. Ich schaue auch, ob er einbeinig stehen kann oder in Schwanken gerät, weil das auch viel über die Stabilität der Rumpfmuskulatur verrät. Ich teste auch, ob er eine einfache Gesäßübung wie zum Beispiel die Hüftbrücke im Liegen durchführen kann, ohne dass dabei der Rücken schmerzt. Und diese Beobachtungen geben mir dann ein sehr klares Bild davon, wo diese Schwächen sind und wie belastbar die Person eigentlich gerade ist.
Ja, das klingt schon sehr interessant und ich denke mal, du untersuchst dann schon denjenigen intensiver vielleicht als manch ein Arzt, der halt in der Praxis vielleicht auch gar nicht so viel Zeit hat. Und ich denke mal, dadurch wird auch das Vertrauen in dich als Trainerin gestärkt, auch unterstützt deine Expertise, weil natürlich ein Patient nach einem Bandscheibenvorfall auch ja, vielleicht so ein bisschen ängstlich ist. Deshalb auch die Frage, was darf man nach einem Bandscheibenvorfall machen und was sollte man unbedingt vermeiden?
Ja, also das ist tatsächlich die Frage, die ich am häufigsten gestellt bekomme. Ich beginne mit dem, was ich grundsätzlich in der Frühphase der Wiedereingliederung vermeide. Alles, was die Wirbelsäule unter axialer Last komprimiert, also Gewicht von oben. Kniebeugen mit der Langhantel auf der Schulter, Kreuzheben mit schweren Gewichten oder Rudern mit der Langhantel. Das sind alles Übungen, die ich anfangs konsequent aus dem Plan streiche. Auch alles, was starke Rotationsbewegungen unter Last erfordert, weil dieser gerissene Faserring dann erneut Stress erfährt. Und ich vermeide in der ersten Zeit Übungen, die den Bauch durch starkes Anheben der Beine beanspruchen, also Sit-ups oder gerades Beinheben. Das erhöht den Druck auf die Bandscheibe erheblich. Was ich dagegen einsetze, ist ein Programm, das ich als stabilisierungsbasierendes Training bezeichne. Es geht zunächst darum, die tiefen Rumpfstabilisatoren zu aktivieren. Das ist vor allem der Musculus transversus abdominis, der tiefste der Bauchmuskeln sowie die kleineren Muskeln direkt an der Wirbelsäule. Das sind Muskeln, die man nicht im Spiegel sieht, aber es ist wie ein Korsett, was von innen die Wirbelsäule hält und stärkt.
Gut, das kann man sozusagen nachvollziehen, dass man natürlich da erstmal die Rumpfstabilität versucht zu verbessern. Das ist ja das, was wir als Arzt oder ich als Arzt natürlich auch meinen Patienten immer empfehle, wenn sie eine kaputte Bandscheibe haben, da ist halt so ein bisschen, sagen wir mal, Instabilität drin. Und bevor man eben mit ja, richtigem Training anfängt, ist natürlich wichtig, zunächst die Wirbelsäule zu stabilisieren. Und also wenn man sozusagen dann die Patienten halt eine gewisse Wirbelsäulenstabilität erreicht haben, welche Übungen kann man dann in der Frühphase dann sozusagen durchführen? Welche Art Training können die dann schon dann beginnen?
Das Fundament ist die sogenannte neutrale Wirbelsäulenposition, also das Bewusstsein und die Kontrolle darüber, wann die Wirbelsäule in ihrer natürlichen Krümmung ist und wie man diese Position unter leichter Belastung hält. Dann kommt also als klassische Einstiegsübung die Hüftbrücke. Man liegt also auf dem Rücken, die Knie sind angewinkelt und man hält das Gesäß langsam an, bis der Körper von den Knien bis zu den Schultern eine gerade Linie bildet. Man hält kurz inne und lässt dann wieder ab. Es klingt einfach, aber es aktiviert Gesäß, hintere Oberschenkelmuskulatur und die tiefen Rumpfstabilisatoren, ohne die Wirbelsäule überhaupt zu belasten. Weiter geht es dann mit dem sogenannten Vierfüßlerstand. Man kniet also auf allen Vieren und streckt abwechselnd einen Arm und das gegenüberliegende Bein aus, hält die Balance und kehrt wieder zurück. Diese Übung trainiert die diagonale Stabilität der Wirbelsäule, also genau das, was auch beim Gehen gebraucht wird. Dann kommt das seitliche Brückenhalten, auch Side Plank genannt, das die seitlichen Rumpfmuskeln beansprucht, ohne die Bandscheibe zu drücken. Und in einem weiteren Schritt kommt dann das Rudern am Kabelzug oder auch mit Kurzhanteln zusätzlich in vorgebeugter Haltung mit gut kontrollierter Wirbelsäule. Das stärkt dann die gesamte Rückenmuskulatur und sorgt für eine aufrechte Haltung.
Gut, also ich meine, ja, es ist sicherlich notwendig alles, ne? Das verstehe ich ja auch, empfehle ich auch alles meinen Patienten. Klingt aber, muss ich sagen, relativ langweilig, ne? Das ist ja immer das Problem, was man häufig hat, die Motivation aufrechtzuerhalten. Ich kenne das ja auch aus der Praxis, die Patienten kommen und wollen letztendlich da ihren Sport machen, die wollen Tennis spielen, die wollen irgendwie golfen, die wollen jetzt nicht irgendwie die Sideplank machen. Also das ist das Problem, ne? Also wann kann man denn schon mit etwas, sagen wir mal, anspruchsvolleren, schwereren Übungen anfangen? Wie gehst du da vor und was empfiehlst du dir denn als nächsten Schritt?
Ja, also das ist erstmal grundlegend sehr individuell und hängt auch von mehreren Faktoren ab. Also man orientiert sich an drei bestimmten Kriterien. Erstens ist der Betroffene seit mindestens 2 Wochen beschwerdefrei in den Basisübungen, also nicht nur schmerzarm, sondern wirklich beschwerdefrei. Zweitens zeigt die Bewegungsqualität, dass die neuromuskuläre Kontrolle, also die Koordination zwischen Nerven und Muskeln, wieder gut funktioniert. Und drittens ist die Kraft im Gesäß und in den Hüftstreckern ausreichend aufgebaut, sodass genau diese Muskeln ihren Anteil an der Wirbelsäulenstabilisierung wieder übernehmen können. Wenn diese drei Kriterien auch erfüllt sind, dann führen wir langsam wieder belastbare Varianten ein. Das kann nach 6 bis 8 Wochen sein, bei manchen nach 3 bis 4 Monaten. Es gibt keine pauschale Antwort dazu. Ich sage das explizit, weil manche Betroffenen nach 2 Wochen schon ungeduldig werden und dann doch sagen, ich fühle mich gut, warum machen wir nicht mehr? Das Gewebe heilt langsamer, als das subjektive Wohlbefinden verbessert sich. Das ist also eine sehr wichtige Botschaft, die man immer im Hinterkopf behalten muss.
Ja, ich verstehe. Das habe ich auch schon kurz angedeutet, ne, dass man natürlich halt erstmal mit den etwas, will ich mal sagen, langweiligeren Übungen anfängt, die aber eben wichtig sind, weil die halt Voraussetzungen sind dann für den höheren Schwierigkeitsgrad und letztendlich auch für die Rückkehr in den, ja, sagen wir mal, eigentlichen Sport, den man eben gerne betreibt. Nur ist mal die Frage auch des Settings, ja. Also nach einem Bandscheibenvorfall, wann kommt dann irgendwann Gerätetraining oder eben Einzeltraining oder kann ich irgendwie eine Gruppe mitmachen bei irgendwelchen Kursen. Das fragen ja auch viele Patienten. Kurse wirken ja mal so ein bisschen motivierender, ja, dass man so ein bisschen härter rangenommen wird. Wie baust du das denn so auf? Was sagst du denen, wenn du sagst, ah, ich will jetzt gleich mal hier einen Bodypump machen?
Also eine klare Empfehlung ist erstmal in der frühen Phase das Einzeltraining beziehungsweise die 1:1-Betreuung mit einem qualifizierten Trainer. Und zwar nicht wegen der Motivation, sondern eher wegen der Präzision. In dieser Phase geht es nicht um die Anzahl der Übungen oder das Gewicht, sondern vielmehr darum, ob jede einzelne Bewegung sicher und auch korrekt ausgeführt wird. Ein Trainer kann dann sofort und direkt auch korrigieren, wenn der Rücken rund wird oder wenn die Hüfte ausweicht und dann auch die Atemtechnik zum Beispiel fehlt. Das ist im Gerätetraining alleine oder im Gruppentraining schlicht einfach unmöglich. Ich empfehle mindestens 4 bis 6 Einheiten im Einzeltraining zu beginnen, bevor wir überhaupt über andere Formate nachdenken.
Ja, ich denke, also es ist wirklich auch eine wichtige Aussage, ne, dass man halt am Anfang wirklich halt unter der Kontrolle eines geübten Trainers seine Übungen ausführt, damit er wirklich sieht, macht man das richtig. Es gibt so leichte Ausweichbewegungen, die eine Übung ineffektiv gestalten lassen, beziehungsweise auch vielleicht zu Problemen führen, zu muskulären Disbalancen, Fehlbelastung etc. Also ganz wichtige Message, ne? Zunächst Einzeltraining unter Aufsicht, auch wenn es vielleicht mal ein bisschen Geld kostet, aber die Gesundheit sollte es wert sein und dann hat man auch sozusagen, man profitiert ja davon. Ne? Nun ist auch die Frage, viele Fitnessstudios und wir kennen das auch von Fitness First, man geht da rein und gleich rechts kommen die ganzen Rückengeräte, ne? Und man sieht da, wie die Leute da irgendwie ihre Übungen durchführen, sieht manchmal sehr monoton aus. Was hältst du denn von solchen Rückentypischen Geräten, ne? So ein Rückentraining. Macht das Sinn? Ist das gut?
Also Geräte können auf jeden Fall sehr sinnvoll sein, wenn man eben weiß, was man tut und wie man sie bedient. Sie bieten eine geführte Bewegungsbahn, was für manche Betroffene anfangs auf jeden Fall sicher ist. Und man muss aber ehrlich sagen, ein Gerät kompensiert keine schlechte Bewegungstechnik, es verhindert sie nur nicht aktiv. Wenn man jemand an der Beinpresse sitzen hat und dann beim Drücken den Rücken rund macht, weil die Hüfte zu steif ist, dann passiert das auch am Gerät. Und manche Geräte, die als Rückengeräte beworben werden, sind für postoperative oder postakute Patienten nach einem Bandscheibenvorfall schlicht einfach nicht geeignet. Insbesondere Geräte, die eine Hyperextension, also das starke Überstrecken der Wirbelsäule fordern. Das kann in der falschen Phase mehr schaden als nützen. Und Gerätetraining empfehle ich als Ergänzung eher zum funktionellen Training und nicht als Ersatz.
Ja, das finde ich auch eine wichtige Aussage, auch vor allem diese Hyperextension, das Hohlkreuz. Es gibt ja viele Patienten, die dann irgendwie vielleicht Gerät falsch einstellen oder sie vielleicht etwas überfordern und dann, um dann doch sozusagen die Übung zu schaffen, automatisch ins Hohlkreuz gehen, weil das natürlich dann, sagen wir mal, so ein bisschen mehr Kraft erlaubt, aber natürlich eben die hinteren Teile der Bandscheibe mehr belastet und dadurch wieder zu Problemen führt. Also ganz wichtige Aussage, bei allen Übungen, die man macht an Geräten oder auch vielleicht ohne Geräte, dann eben das Hohlkreuz vermeiden, weil das Hohlkreuz führt einfach dazu, dass der Druck auf den hinteren Teilen der Bandscheibe enorm stark ist und das ist der Schwachpunkt der Bandscheibe und dann kann es dann wieder zu Problemen führen. Aber nun haben also die ganzen Patienten dieses, sagen wir mal, etwas monotone Training absolviert, fühlen sich jetzt wieder gut und nun heißt es, ja, wann kann ich endlich mal wieder meine Gruppe mitmachen, wann kann ich da wieder einsteigen und mit meinen ganzen Freunden da halt meine Übungen durchführen und nicht so alleine.
Ja, das kommt natürlich auch sehr darauf an, um welche Art von Kurs es geht. Es gibt Kurse, die ich sehr früh empfehle und es gibt Kurse, die ich noch lange nach einem Bandscheibenvorfall nicht empfehlen würde. Sehr früh geeignet sind zum Beispiel spezifische Rückenkurse, die auf die funktionelle Kräftigung ausgerichtet sind, wie zum Beispiel Rückenfit, funktionelles Rückentraining oder auch medizinische Pilateskurse, sofern die Trainer oder die Trainerin auch qualifiziert dafür ist. Oder auch zum Beispiel Yogakurse in einem eher ruhigen Tempo, wie zum Beispiel Yin-Yoga oder auch sanftes Hatha-Yoga. Sowieso, was immer gut geeignet ist, sind Bewegungen im Wasser. Daher als Kursempfehlung würde ich da Wassergymnastik, Aquajogging empfehlen. Und weil es die Wirbelsäule vor allem entlastet, das Gewicht wird getragen und gleichzeitig wird auch der gesamte Körper bewegt. Das ist oft eine ideale Brücke zwischen Physiotherapie und auch regulärem Training.
Okay, ja, das habe ich verstanden. Und was sollte besser vermieden werden? Also welche Kurse sind da nicht so super?
Also da gibt es nur eine klare Antwort. Alles mit hoher Intensität und auch schnellen und unkontrollierten Bewegungen. Das sollte in der ersten Phase absolut tabu sein. Bauchmuskelkurse im klassischen Stil mit vielen Sit-Ups und Beinheben, das erhöht, wie ich vorhin erklärt habe, den Druck auf die Bandscheiben erheblich ebenfalls. Zumba und andere Tanzkurse mit viel Rotation und abrupten Drehbewegungen auch eher vermeiden. Spinning oder intensive Indoor-Cycling-Kurse anfangs auch eher nein, weil die gebückte Haltung auf dem Fahrrad die Lendenwirbelsäule belastet. Kraftkurse, wie schon zum Beispiel erwähnt Body Pump oder auch Hot Iron mit der Langhantel, ebenfalls nein in der frühen Phase, weil dort das Tempo und die Gewichte von der Gruppe vorgegeben werden und keine individuelle Anpassung oder auch Korrektur möglich ist. Und natürlich auch Kampfsport, CrossFit, hochintensive Intervall-Hit-Programme. Das sind Formate, bei denen ich die Person erst nach einer ausgiebigen Stabilisierungsphase von mindestens 3 bis 4 Monaten wieder hinschicken würde. Und auch dann nur mit sehr sorgfältiger Gewöhnung. Aber prinzipiell sollte alles wieder möglich sein. Denn letztendlich können Leute nach einem Kreuzbandriss auch wieder Skifahren. Ein Bandscheibenvorfall ist ein akutes Ereignis und irgendwann auch wieder ausgeheilt. Natürlich bleibt dort auch immer ein Schwachpunkt zurück. Es ist wie beim Kreuzband. Wenn es einmal gerissen ist, wird eine Plastik nicht mehr so fest wie das alte Band. Deshalb ist muskuläre Stabilität als Unterstützung wichtig, sowie auch mit dem Rücken.
Ja, also ich habe verstanden, also die Übungen, die Spaß machen, die sind dann doch erstmal wieder tabu, ne? Man muss sich also doch immer erstmal mit diesen etwas, vielleicht langweiligeren Übungen sozusagen abgeben, aber das ist Ansichtssache, ja? Also man muss halt einfach das Programm absolvieren, ne? Und das Programm ist stufenweise aufgebaut und man kann eben keine, wie soll man sagen, Phase überspringen, weil das würde einen eher wieder zurückwerfen. Das ist wie beim Fußball, wenn jemand sich irgendwie Muskelfaserriss zugezogen hat oder irgendwie eine Bänderzerrung und der steigt wieder zu früh ein und spielt wieder, dann gibt es den Rückfall und dann fällt der wieder für 6 Wochen aus. Also lieber immer etwas ausheilen lassen, langsam aufbauen und dann eben stufenweise das Training eben an das Niveau adaptieren. Aber nun hat man vielleicht so ein bisschen angefangen mit dem Training und gibt es nun Signale, die einem so ein bisschen zeigen, oh, da stimmt was nicht, das soll ich vielleicht nicht tun oder was ja, was gibt es da für Möglichkeiten, dass der Patient auch mal selbst feststellen kann, was vielleicht jetzt, sagen wir mal, nach dem Training ja, nicht so optimal war und wie er darauf reagieren sollte?
Ja, aber auf jeden Fall. Das ist vor allem ein sehr wichtiger Punkt. Es gibt Empfindungen, die normal sind und zu einem guten Training gehören. Also Muskelermüdung, ein leichtes Brennen in der Muskulatur, ein angenehmes Erschöpfungsgefühl danach. Und dann gibt es Signale, bei denen man sofort pausieren sollte und den Arzt aufsuchen sollte. Erstes Warnsignal ist zum Beispiel ein ausstrahlender Schmerz, der neu auftritt oder auch schlimmer wird. Also wenn beim Training wieder Schmerzen ins Bein schießen, ins Gesäß ausstrahlen oder in den Fuß ziehen. Das kann dann bedeuten, dass die Nervenwurzel erneut gereizt wird. Zweites Warnsignal, ein neues Taubheitsgefühl oder Kribbeln in den Beinen. Drittes Warnsignal, zunehmende Schwäche in einem Bein, sodass man zum Beispiel auf der Treppe das Bein schlechter heben kann als vor dem Training. Ein viertes Warnsignal ist zum Beispiel ein Schmerz in der Ruhe, das nach dem Training nicht wirklich nachlässt und auch nachts weiterhin bestehen bleibt. Diese vier Signale sind klare Hinweise dafür, dass das Training zu früh oder auch zu intensiv war. Mein Grundsatz ist daher, im Zweifel zurückschalten und den Fortschritt im Rehabilitationstraining, das sollte kein Wettbewerb sein.
Ja, ich merke schon, dass dein Vater ist scheinbar Neurochirurg, so genau wie du die Symptomatik eines Bandscheibenvorfalls kennst. Ich hoffe, dass andere Fitnesstrainer da auch so gut, sagen wir mal, unterrichtet sind. Ja, ganz wichtige Kriterien natürlich auch aus neurochirurgischer oder orthopädischer Sicht. Klar ist natürlich, wenn ich eben diese ausstrahlenden Schmerzen wieder im Bein habe, ja, vielleicht ist nur eine Nervenreizung, aber vielleicht auch ein Rezidiv. Das sind natürlich klare Warnsignale und je nachdem, wie intensiv und wie stark sowas vorkommt, muss man auch entsprechend darauf reagieren und ja, im Zweifelsfall lieber den Arzt konsultieren und lieber nochmal untersuchen, vielleicht auch nochmal eine Bildgebung, damit man auch klar sagen kann, ob eben in diese Richtung weitergearbeitet werden kann oder ob man dann doch sich in eine medizinische Betreuung begeben muss. Aber keine Panik, sowas kommt eher selten vor. Wir sind ja hier in der Aufbauphase und wir wollen ja unsere Patienten wieder zurück in den Sport bringen und nicht zurück ins Krankenhaus. Trotzdem, eine Frage, die natürlich viele beschäftigt, ist eben, wie lange dauert das? Ja, also wann kann ich denn wieder Tennis spielen? Muss ich denn jetzt hier immer Pilates machen? Ja, was würdest du einem sagen, der ständig fragt, ja, wann kann ich denn wieder in meinen eigentlichen Sport zurück?
Ja, das ist leider auch sehr individuell. Also ich weiß, es ist auch keine zufriedenstellende Antwort unbedingt, aber die ehrlichste, die man nun mal geben kann. In meiner Erfahrung brauchen die meisten Menschen, die nach einem Bandscheibenvorfall mit einem strukturierten Wiederaufbauprogramm beginnen, zwischen 4 und 12 Monate, bis sie wieder alle Sportarten vollständig ausüben können, die sie auch vor dem Vorfall natürlich betrieben haben. Die Spanne ist groß, weil so viele Faktoren zusammenspielen. Wie groß war der Vorfall? Wie stark war die Nervenbeteiligung? Wie alt ist auch der Betroffene natürlich? Wie gut war die Ausgangskondition? Wie konsequent wurde die Rehabilitation auch durchgezogen? Ich habe Menschen erlebt, die nach 3 Monaten wieder angefangen haben, laufen zu gehen und nach 6 Monaten schon ihren ersten Marathon wieder durchgeführt haben. Ich hatte aber auch Menschen schon, bei denen ich nach 1 Jahr noch gespürt habe, dass der Körper schützt. Was ich mit Sicherheit sagen kann, wer strukturiert vorgeht, auch geduldig ist, die Warnsignale ernst nimmt und wahrnimmt, der kommt auch wieder zurück. Und oft Menschen nach einem Bandscheibenvorfall sind auch unbedingt gestärkter, weil sie ihren Körper besser kennengelernt haben, weil sie verstehen, wie Bewegung funktioniert und weil sie eine Körperwahrnehmung entwickelt haben, die sie vorher nun mal nie hatten.
Ja, das ist wirklich ein sehr schöner Abschlussgedanke, Körperwahrnehmung. Ganz wichtiges Merkmal, dass man wirklich weiß, wie der eigene Körper auf Belastung reagiert, wo sind die Grenzen und welche Dinge sollte ich vielleicht vermeiden, wo kann ich mich auspowern. Ja, die eigene Körperwahrnehmung ist, finde ich, wirklich eine sehr wichtige Sache. Hast du denn nochmal so einen Abschlussgedanken, so eine Botschaft an alle, die jetzt mal in die Situation stecken, die gerade unseren Podcast hören und gerade mit Pilates angefangen haben? Was würdest du denen so auf den Weg geben?
Ja, fang an. Also auch wenn du noch nicht vollständig schmerzfrei oder beschwerdefrei bist, wenn du dich noch unsicher fühlst, auch wenn der Vorfall noch nicht lange zurückliegt. Natürlich immer in Absprache mit dem behandelnden Arzt und idealerweise mit professioneller Begleitung. Aber Bewegung ist Medizin, kein Medikament der Welt, stärkt die Rückenmuskulatur so effektiv wie gezieltes und sicheres Training. Und die erste Übung muss nicht spektakulär sein. Manchmal ist es nur die Hüftbrücke, 3x10 Wiederholungen, aber der Anfang von etwas ist immer am wichtigsten.
Ja, ich denke, es war ein ganz gutes Abschlusswort, was ich vielleicht noch kurz ergänzen werde. Nicht alle Patienten haben das gleiche Alter, nicht alle Patienten haben das gleiche Leistungsniveau. Es ist auch mal wichtig, dass man eben entsprechend Training dem Alter, dem Leistungsniveau anpasst, schaut, was möchte der Patient, wo will er hin, wo kommt er her? Und dann kann man das alles ganz strukturiert wieder in die richtige Bahnen bringen. Also Lea, ich habe mich sehr gefreut, dich hier als Gast zu haben und dass du hier meine schönen Fragen so gut beantwortet hast. An die Zuhörer oder auch Zuschauer, das werden wir auf YouTube stellen. Sie können auch in unseren Shownotes die entsprechenden Kontaktdaten finden. Sie können auch Kommentare hinterlassen oder Fragen stellen. Wir werden gerne darauf eingehen. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn Sie unseren Podcast oder unseren YouTube-Kanal abonnieren. Da sind Sie immer auf dem Laufenden. Ja, und das ist mein Schlusswort. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Stärken Sie den Rücken und sind Sie immer mobil dabei. Vielen lieben Dank. Ja, wir sind am Ende unseres Podcasts. Und ich möchte jetzt nochmal die Gelegenheit nutzen, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie auch sehr viele Informationen auf unserer Homepage finden. Die ist www.kreuzschmerzen.org. Sie können uns auch direkt eine E-Mail schreiben mit Fragen oder auch Themenwünschen oder Kritik auf die E-Mail-Adresse prof@wojciechowski.de. Falls Sie doch mal irgendwie ein Problem haben und sagen, ich schaue mal in der Praxis vorbei, lass mich untersuchen und beraten, dann können Sie einen Termin vereinbaren, telefonisch unter der 030 263 96480. Sie finden auch alle diese Informationen in den Shownotes. Ich freue mich auf viele weitere spannende Folgen mit Ihnen. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie mobil und passen Sie gut auf Ihren Rücken auf. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis bald, Ihr Professor Christian Wojciechowski.